Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Mehr Teilhabe durch digitale Anwendungen? Welche Potenziale bieten digitale Anwendungen? Welche Gruppen können davon profitieren und wer bleibt auf der Strecke? Darüber spricht Carmen Bayer mit Marius Schebella, der an der FH Salzburg zur Verknüpfung von Textil und Sound forscht und Obmann des Vereins Subnet ist.
Ein Alltag ohne soziale Plattformen, Apps und Online-Spiele? Kaum vorstellbar. Aber welche Potenziale bieten Online-Plattformen? Und auch welche Gefahren? Wer profitiert davon und wer bleibt auf der Strecke? Darüber unterhalten wir uns heute in der Robert-Jungk-Bibliothek mit unterschiedlichen Vertreterinnen der digitalen und kreativen Szene Salzburgs. Einer dieser Vertreterinnen ist Marius Schebella. Lieber Marius, schön, dass du da bist. Marius ist sozusagen ein Experte auf seinem Gebiet. Er lehrt und forscht vor allem an der FH Salzburg im Bereich Multimedia Art mit dem Schwerpunkt zur Verbindung von Textil und Sound. Darüber hinaus ist er aber auch Obmann des Vereins Subnet, der Salzburger Plattform für Medienkunst und experimentelle Theorien. Und darüber hinaus hast du gemeinsam mit deiner Kollegin Gertrud Fischbacher den Förderpreis für Wissenschaft und Forschung 2022 der Stadt Salzburg gewonnen. Zum Thema, mit dem ihr euch bereits seit 2019 beschäftigt, nämlich wieder die Verknüpfung von Textilem und Sound. Dazu hören wir später mehr in der Live-Veranstaltung vor Ort. Jetzt werden wir uns über die Verbindung von digitalen Anwendungen und Demokratien unterhalten. Lieber Marius, ich habe schon erwähnt, wir sprechen heute ganz besonders über Online-Anwendungen und ihren Einfluss auf Menschen und auf Demokratien. Wie siehst denn du das? Grundsätzlich ist das Web 2.0 ja großartig. Jeder kann sich beteiligen, jede kann ihre eigene Website basteln, jeder kann sich aber auch auf einer sozialen Plattform anmelden. Ist das wirklich so großartig oder wie funktioniert Teilhabe im Internet?
Genau, also dieser Ausdruck des Web 2.0 ist ja etwa in den 2010er Jahren aufgekommen und die Idee war, dass man sagt, zum ersten Mal ist es möglich, nicht nur Informationen zu konsumieren, sondern auch selbst Argumente, Informationen in den öffentlichen Raum zu stellen, der für alle hörbar ist. Die Schwierigkeit, die wir haben heute, ist, dass wir, wie wir das Internet gebaut haben in den letzten 30 Jahren, viele Metaphern übernommen haben vom öffentlichen Raum, wie man im öffentlichen Raum interagiert und denken, dass das im digitalen Raum genauso funktioniert. Und leider ist das nicht so. Also da sehe ich die größten Gefahren. Wir glauben, wenn wir auf einer sozialen Plattform miteinander reden, dass im Idealfall das dazu dient, dass die Demokratie gefördert wird. Tatsächlich steckt dahinter natürlich ein Businessmodell, das Facebook erfunden hat, wo es überhaupt nicht darum geht, die besten Inhalte für die Benutzer zur Verfügung zu stellen, sondern es geht darum, sie so lang wie möglich im Netzwerk zu halten. Es wird mit Suchtmitteln gearbeitet, Dopaminausschuss, Belohnung, soziale Belohnungssysteme. Und das macht es alles sehr schwer, das dann als Mittel zu sehen, mit dem Demokratie wirklich gefördert wird.
Du hast vorhin schon über den öffentlichen Raum im Vorgespräch gesprochen. Ist das Internet, wie wir es jetzt erleben, ein authentischer öffentlicher Raum?
Wenn du eine Antwort haben willst, dann würde ich jetzt mal sagen, nein. Noch nicht. Vielleicht wird es auch nicht, aber ich denke, es kann einer werden. Wenn wir über öffentlichen Raum reden, so wie vorher, glaube ich, dass wir eine Vorstellung davon haben, die aus einer Zeit kommt, vielleicht wie wir aufgewachsen sind. Also ich bin jetzt so alt, dass ich sagen kann, ich bin noch ohne Internet aufgewachsen. Und in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, denkt man halt, wenn man öffentlicher Raum hört, an Zeitungen, an die Straße, an etwas, das irgendwie nicht manipuliert ist, nicht gefiltert ist. Wenn ich rausgehe in eine Demo, bin ich auf der Straße, ich bin für jeden sichtbar. Wenn ich im Internet eine Demo veranstalten will, in einem digitalen Raum, bin ich nicht für alle sichtbar. Es wird gefiltert. Es wird gefiltert, wem diese Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Also es ist kein öffentlicher Raum. Ich denke, man kann daran arbeiten. Vielleicht muss man auch neue Plattformen entwickeln, die diesen öffentlichen Raum ermöglichen. Es gibt ja auch Services der öffentlichen Hand, Man kann heutzutage viele Dinge online erledigen, was gut ist. Man kann wählen, man kann Volksbegehren unterschreiben. Das sind alles Sachen, die demokratische Prozesse sind, die gut sind. Aber was fehlt, ist alles, was Demokratie auch bedeutet. Der Austausch. Hans Kelsen, der österreichische Rechtswissenschaftler, hat gesagt, das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss. Wie können wir überhaupt mit Leuten einen Kompromiss finden, die in einer komplett anderen Bubble sind? Das ist die Schwierigkeit am digitalen öffentlichen Raum, der so eigentlich nicht existiert.
Danke dir. Ich glaube, ein weiteres Problem oder weiteres Hindernis ist natürlich auch, dass eben nicht alle so teilhaben können, wie das ideal wäre. Also, und dann Stichwort Digital Divide, werden da ja Gruppen immer wieder ausgegrenzt, von Armutsbetroffene bis ältere Gruppen. Wie siehst du das?
Also auch eine Idee des Web 2.0 ist, oder des Internet ist, dass ökonomische Ressourcen weniger Einfluss darauf haben, wessen Meinung gehört wird. Ich denke, dass das nur zu einem Teil erfüllt worden ist. Wenn es um das Selbstinhalte gestalten geht, dann hat die Erfahrung eigentlich gezeigt, dass das gar nicht alle Leute so interessiert. Also, keine Ahnung, Wikipedia. Die meisten möchten es konsumieren, sind auch glücklich damit. Sie haben ein gewisses Vertrauen damit, aber selber Artikel schreiben, auch wenn es nicht schwer ist, macht man nicht. Da ist immer noch so eine Hürde. Genauso gut YouTube-Videos online stellen. Ja, ziemlich leicht ist es bei Facebook. Die haben das geschafft, dass jeder selber Videos postet. Aber da ist es wieder nicht dieser öffentliche Raum. Also ich denke, es könnte verbessert werden. Es gibt viele Gruppen, die nach wie vor ausgegrenzt sind. Also das Internet und Smartphones haben da einiges noch einmal zum Besseren beigetragen, weil Inhalte noch leichter konsumierbar sind. Aber um in einen Diskurs zu treten, da glaube ich, fehlt es einfach noch.
Wenn man sich jetzt wirklich das Wort politische Partizipation anschaut, ist ja hier unklar, wo beginnt sie eigentlich? Beginnt sie, wenn ich online eine Petition unterschreibe, oder beginnt sie, wenn ich selber eine Petition erstelle? Auch da gibt es ja unterschiedliche Definitionen und Herangehensweisen. Mindestens ein Geschehen ist, das aber sehr wohl das Potenzial darlegt, ist der arabische Frühling, dem hier nachgesagt wird, dass ohne soziale Plattformen das so nicht hätte stattfinden können.
Das stimmt sicher. Man muss allerdings auch sehen, dass diese sozialen Plattformen von autoritären Systemen zurzeit als erstes auch wieder abgeschalten werden. Also sie sind eben kein öffentlicher Raum, der durch die Öffentlichkeit kontrolliert werden kann. Es ist eine amerikanische Firma, ein politisches System, das den Internetzugang sperren kann. Und deshalb ist es schwierig. Die zweite Sache, die vielleicht auch, weil du gesagt hast, was braucht es für die Demokratie, ist dieser Austausch. Und ich glaube, etwas, was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass natürlich eine elektronische Kommunikation nicht auf allen Kanälen funktioniert wie eine zwischenmenschliche Kommunikation. Und man sieht sehr oft, dass in der Diskussion, in Chatverläufen einfach Leute beleidigt werden. Wenn man nicht derselben Meinung ist, wird man beleidigt. Es findet so ein bisschen eine Verrohung der Sprache statt. Oder es interessiert einen überhaupt nicht mehr der Austausch. Man geht in seine Bubble zurück, man hört sich nur mehr das an, was man wirklich hören will. Es ist ein Potenzial da, vor allem, wie gesagt, was den Informationsfluss, den man bekommt, betrifft. Aber da ist halt immer das große Fragezeichen, ist das gefiltert? Ist das nicht irgendwie auch wieder gesteuert? Was ist zugänglich und was nicht?
Du hast das schon erwähnt, unter anderem Medientheoretiker kritisieren das stark, diese Monopolstellung von eigentlich privaten Anbieterinnen, die eben diese Plattformen steuern, die Inhalte steuern, die wie Twitter auch bestimmen können, werden Tweets von gewissen Präsidenten noch geteilt oder nicht. Was könnten denn Demokratien hier machen, um da wieder mehr Einfluss zurückzuerlangen oder um eben diese Welle an Fake News aufzuhalten?
Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Also einerseits, die Frage ist, wie weit man regulieren soll. Soll man in Facebook eingreifen, was sie machen dürfen, was sie für News zeigen dürfen. Vielleicht ist das ein Zugang. Ich denke halt, dass ein Teil, wie Facebook arbeitet, so ist, dass sie Daten absaugen, Verhaltensdaten, Userdaten, Userinnendaten. Und vielleicht kann man schon regulieren, was mit diesen Daten grundsätzlich überhaupt erlaubt sein soll und was nicht. Was verkauft werden darf und was nicht. Ja, wo Manipulation stattfinden darf und wo nicht. Vielleicht muss man aber auch aus Facebook und aus den großen Monopolen rausgehen, dezentralere Kommunikationsplattformen schaffen, die nicht auf Gewinn ausgelegt sind, sondern eben auf eine Art von Demokratieermöglichung. Das ist schwierig. Und das, was auch in Zukunft dazu kommen wird, ist, dass das nicht mehr nur menschengesteuert ist, sondern dass Machine Learning, du sagst der Maschine, ich hätte gern das und das, und die Maschine kommt selber drauf, wie sie mich dazu bringt, das so zu machen. Und das ist nicht mal böse Absicht, das ist einfach nur Naivität, mit der wir hier konfrontiert sind. Und auch das muss in irgendeiner Weise diskutiert werden. Da brauchen wir einfach mehr Transparenz, mehr Bildung, mehr Awareness dafür, wie schlimm da teilweise die Sachen im Argen liegen. Ja. Ich glaube, dass das nicht jedem bewusst ist, was da alles passiert im Hintergrund.
Also kein Zurückrudern, kein Nichtverwenden von sozialen Plattformen, aber mehr Bewusstsein, mehr Wissen, wer steht dahinter und was sind eigentlich die Ziele, Stichwort Datensammlung von vielen Plattformen. Gibt es da noch Ergänzungen, welche Strategien noch hilfreich werden, um einen gesunden Umgang damit zu finden?
Ich denke, so wie Facebook und soziale Plattformen, soziale Medien zurzeit aufgestellt sind, muss man sich wirklich überlegen, ob man nicht sagt, die Altersgrenze muss wirklich besser eingehalten werden. Es gibt teilweise Angebote, die für Kinder sind, YouTube Kids, und selbst da werden, es ist so wie, wenn man sagt, ja, wie funktioniert es bei Drogen, da werden halt Kinder angefixt. Ja, das ist nicht nur gut. Also ich würde es wirklich kritischer sehen.
Lieber Marius, vielen lieben Dank für deinen spannenden Input. Die Langfassung gibt es jetzt gleich bei uns in der Robert-Jung-Bibliothek mit weiteren Vertreterinnen der Salzburger Szene. Wenn Sie selbst mal bei einer Veranstaltung von uns dabei sein wollen, schauen Sie auf unsere Homepage www.jung-bibliothek.org. Dankeschön.
Bitteschön.